Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und eröffnen mit einer gerade im Kröner Verlag erschienenen Neuausgabe von Friedrich Nietzsches Fröhliche Wissenschaft. Ein Text, der mit Wissenschaft im strengeren Sinne nicht viel zu tun hat, weil er nachgerade manisch wirkt und aus Gedichten, Aphorismen, kurzen Essays besteht. Es ist ein Text, der fröhlich sein möchte, eine fröhliche Wissenschaft. Die ist allerdings nicht leicht einzuordnen, weshalb der Anhang sehr nützlich ist, bestellt von Elmar Schenkel, emeritierter Anglistikprofessor aus Leipzig, der sich schon oft mit Nietzsche beschäftigt hat, beispielsweise 1995 mit einem Aufsatz über Nietzsche und moderne amerikanische Lyrik von E.E. Cummings, Wallace Stevens und T.S. Eliot. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Ich grüße Sie, Herr Schenkel.
Ja, ich grüße Sie auch.
Im Nachwort zur Neuausgabe von Friedrich Nietzsches Fröhliche Wissenschaft schreiben Sie, ich zitiere, Nietzsche lesen im 21. Jahrhundert, wir tun es immer noch und geben damit seinen prophetischen Ankündigungen recht, auch wenn es uns wehtut. Was für einen Text haben wir da vor uns? Wie ist er aufgebaut?
Der ist auch dem Wort Wissenschaft nicht entsprechend, deswegen muss es ja auch fröhlich heißen. Das heißt, da geht es drunter und drüber. Er besteht aus vielen Aphorismen, aus kleinen Essays. Er wird eingeleitet durch eine Menge Gedichte und auch am Ende stehen Gedichte über den Prinzen Vogelfrei. Das sind alles Herausforderungen, ja geradezu Ohrfeigen für die akademische Wissenschaft. Also er probt hier ein völlig neues Formprinzip, was auch sehr stark ins Experimentelle geht und deswegen auch vielleicht für uns heute interessant ist. Da sind Dialoge drin, da sind Epigramme und man entdeckt ein großes Spektrum an Nietzsche. Es ist auch insofern vielleicht eines seiner zentralen Werke, weil hier zum ersten Mal das Thema Gott ist tot auftaucht und der tolle Mensch, der dies verkündet auf dem Marktplatz, Gott ist tot. Und auch die Idee der ewigen Wiederkehr, auch so ein Gedankenexperiment, auch das findet hier statt. Insofern ist es doch ein sehr zentrales Werk.
Nietzsche, 1844 als Pfarrerssohn in Röcken bei Lützen geboren, wurde bereits mit 24 außerordentlicher Professor in Basel. Für klassische Philologie wohlgemerkt, nicht für Philosophie. Aus gesundheitlichen Gründen legte er diese Professur bereits 10 Jahre später nieder, schrieb Morgenröte, daran anschließend die Fröhliche Wissenschaft und weitere 10 Jahre später verabschiedete er sich in die geistige Umnachtung. Vieles darüber schon berichtet worden. Auch die Literatur hat diesen Moment mehrfach aufgegriffen, beispielsweise der Novellist Hartmut Lange 1984 mit Über die Alpen. Kann man Ihrer Ansicht nach in die Fröhliche Wissenschaft bereits eine Ahnung von eben dieser geistigen Umnachtung bekommen?
Das ist natürlich ein retrospektives Denken. Da sehen wir immer alles schon im Rückblick. Also das ist eine Gefahr, denke ich. Allerdings kann man bei Nietzsche schon auch sehr früh merkwürdige Konstruktionen finden. Also bei dem 18-Jährigen, der schreibt dann einmal in einem Aufsatz über das Dämonische in der Musik, ich kenne mich durch und durch und möchte mir den Kopf meines Doppelgängers finden, um sein Gehirn zu sezieren. Also das sind Gewaltfantasien, auch an sich selbst ausgeführte Gewaltfantasien. In Fröhliche Wissenschaft geht es zunächst mal nachvollziehbar zu im Gedankengang, aber es sind eben auch viele Sprünge und euphorische Aufwallungen, die einen schon an Krankheitsbilder erinnern, also etwas Manisches, was da immer wieder auftritt. Er war ja auch manisch im Sinne, dass er unheimlich viel geschrieben hat, obwohl er behindert war mit seinen Augen, konnte kaum noch sehen, aber schreiben, schreiben, schreiben. In den 80er Jahren viele Bücher hat er noch gemacht, bis hin zu Zarathustra und Ecce Homo und Jenseits von Gut und Böse. Also das ist eine manische Bewegung und man muss dann auch als Leser gucken, was man davon wirklich brauchen kann.
Nietzsche betont in diesem Band, dass die Deutschen diese, wie er schreibt, beklagenswert deraisonable Rasse sich glücklich schätzen sollten, ob des jüdischen Einflusses. Denn, Zitat, überall, wo Juden zu Einfluss gekommen sind, haben sie ferner zu scheiden, schärfer zu folgern, heller und sauberer zu schreiben gelehrt. Ihre Aufgabe war es immer, ein Volk zur Raison zu bringen, Zitat Ende, um dann wenig später zu behaupten, der Jude sei der tatsächliche Beherrscher der europäischen Presse. Wie ist das, was sich erstmal schauderhaft liest, einzuordnen?
Nietzsche ist immer schwer einzuordnen, weil er sich oft auf der nächsten Seite widerspricht. Ja, er hat einige judenfeindliche Züge. Andererseits war er auch ein Feind des Antisemitismus. Der hat ihn wahnsinnig genervt. Es war eine miefige deutsch-nationale Angelegenheit, womit er nichts anfangen konnte. Seine Schwester war ja verheiratet mit einem Antisemiten und die sind dann nach Paraguay ausgewandert und haben da eine arische Kolonie gegründet und da wollte Nietzsche nichts mit zu tun haben. Das war seine Stellung zum Antisemitismus. Wenn man sich dann die Rezeption anschaut, sieht man, dass gerade Juden sich stark auf Nietzsche bezogen haben. Vielleicht haben sie Verwandtschaften entdeckt im Exil, also der exilierte Autor, der heimatlose Philosoph und die heimatlosen Juden. Er hat ja später dann auch in den anderen Werken über die Entstehung des Christentums aus dem Judentum geschrieben, was für ihn natürlich wieder ganz negativ besetzt war. Ich möchte auch noch an ein, zwei wichtige Figuren erinnern, zum Beispiel die erste englische Gesamtausgabe von Nietzsche hat ein deutscher Jude herausgegeben, Oskar Levy. Und Martin Buber und andere jüdische Intellektuelle haben sich oft auf Nietzsche berufen oder auch Dosio Koffler, ein jüdischer Emigrant, der ein Drama geschrieben hat über Nietzsche, Goethe, besuchen die Nazizeit und sind völlig entsetzt, was da los ist. Also man sieht auch, im Exil haben die Juden immer noch zu Nietzsche oft eine Loyalität behalten.
Sagt Elmar Schenkel, Herausgeber der neuen, bei Kröner Stuttgart erschienenen Ausgabe von Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, 400 Seiten, 20 €.